Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte. Heute geht es um eine Frauenrechtlerin aus der brandenburgischen Provinz, eine Reise nach Indien und einen überraschenden Archivfund. Ich arbeite schon seit einer ganzen Weile an einer Dissertation über weibliche Lebensgemeinschaften in der alten Frauenbewegung. Also Frauenpaare so ungefähr in dem Zeitraum 1880 bis 1930, 1940. In dem Zusammenhang war ich vor ziemlich genau einem Jahr, im Juli 2019, mal im Bundesarchiv. Ich wollte im Nachlass der Frauenrechtlerin und späteren Reichstags- und Bundestagsabgeordneten Marie-Elisabeth Lüders mal nachschauen, ob es dort vielleicht noch einige Briefe an Frauenrechtlerinnen gab. Marie-Elisabeth Lüders lebte nämlich zwar selbst nicht in Frauenbeziehung, war aber sehr gut mit Frauenrechtlerinnen befreundet, die dies taten. Als ich mich bei der zuständigen Archivarin meldete, meinte sie, da sei kürzlich ein Zugang zum Nachlass von Marie-Elisabeth Lüders eingegangen. Der sei noch nicht katalogisiert und lagerte noch im Magazin, ob ich ihn vielleicht mal sehen wollte. Ja, natürlich wollte ich den sehen. Ich kam also im Bundesarchiv an, hochmotiviert, und wir fuhren zusammen in den Keller. Da gingen wir dann einmal links, einmal rechts, dann ganz nach hinten an die Wand bis zum allerletzten Regal. Und tatsächlich, da lagerte ein Karton, der doch ganz interessant aussah. Wir machten ihn mal auf und zum Vorschein kam eine Mappe mit der Aufschrift Anna Papritz. Treffer, dachte ich. Anna Papritz, das wusste ich, war mit Marie-Elisabeth Lüders sehr gut befreundet gewesen. Und Anna Papritz ist nun zufällig ausgerechnet eine der Protagonistinnen meiner Dissertation, die eine eigene Fallstudie bekommen sollte. Vielleicht waren da ja noch einige Privatbriefe drin. Und in der Tat, als ich die Mappe öffnete, kamen 4, 5 Briefe zum Vorschein. Es tauchte aber noch etwas ganz anderes auf und dafür muss ich erst mal ein bisschen ausholen. Anna Papritz war im Jahr 1861 auf einem brandenburgischen Gutshof geboren worden. Der Ort hieß Radach, heute heißt er Radachow und liegt im Lebuser Land in Polen. Glaubt man ihren eigenen Schilderungen, so wuchs Anna Papritz relativ isoliert auf. Sie hatte 3 Brüder, die als Jugendliche dann aufs Internat geschickt wurden, aber keine Schwester. Sie selbst besuchte keine Schule, sondern wurde zu Hause unterrichtet. Sie bekam auch als höhere Tochter keine Berufsausbildung. 1884, im Alter von mittlerweile 23 Jahren, zog sie mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder nach Berlin. Der Vater war gerade verstorben und ein älterer Bruder sollte später das Gut übernehmen. Auch in Berlin führte Anna Papritz, wie sie schreibt, ein stilles, zurückgezogenes Leben. Das lag nicht zuletzt daran, dass sie eine äußerst anfällige Gesundheit hatte. Seit einer schweren Verletzung, ungefähr aus dem Jahr 1880, litt sie immer wieder unter einem schwachen und anfälligen Immunsystem, unter häufig wiederkehrenden Neuralgien und auch immer wieder unter Unterleibsentzündungen. Das scheint sie sehr stark ans Haus gefesselt zu haben. Und es scheint auch dazu geführt zu haben, dass sie, bis sie 30 oder sogar über 30 Jahre alt war, nur relativ wenig Umgang außerhalb ihrer eigenen Familie hatte. Glücklich war sie mit diesem Leben freilich nicht. Die Familie Papritz war sehr konservativ und Anna Papritz eckte häufig an, weil sie teilweise doch einige modernere Ideen vertrat, zumal als die Eltern, aber auch als der ältere Bruder. Diskussionen entzündeten sich zum Beispiel häufig an der Frage, warum Frauen so anders behandelt wurden als Männer, warum sie einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert hatten als Männer, warum es zum Beispiel auch die Ehre einer Frau beflecken sollte, wenn sie ein uneheliches Verhältnis mit einem Mann hatte, die eines Mannes aber nicht. Anna Papritz scheint aber niemanden gehabt zu haben, mit dem sie sich in dieser Frage austauschen konnte. Einen Weg aus dieser Isolation fand sie erst knapp 10 Jahre später und bezeichnenderweise wieder infolge einer Krankheit. Zur Erholung von einer Atemwegserkrankung war Anna Papritz nach England gereist. Sie hatte dort Unterkunft gefunden, in einem Frauenclub, lernte dort auch andere Frauen kennen, mit denen sie gemeinsam Frauencolleges besuchte. Und zum allerersten Mal kam sie darüber auch in Kontakt mit dem Gebilde, das sich Frauenbewegung nannte. Und das war für Anna Papritz, wie sie später schreiben sollte, wie eine Offenbarung. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass sie mit ihrer Unzufriedenheit, mit der Situation der Frauen nicht alleine war. Und beflügelt von diesem Erlebnis knüpfte sie nach ihrer Rückkehr dann auch in Deutschland Kontakte zur Frauenbewegung, die interessanterweise seit einigen Jahren, spätestens 1888, in ihrer direkten Nachbarschaft, also in Berlin-Schöneberg und Charlottenburg, bereits stattgefunden hatte, ohne dass Anna Papritz davon offenbar irgendetwas mitbekommen hatte. Minna Kauer zum Beispiel wohnte um die Ecke, Helene Lange gar zeitweilig nur 3 Häuser weiter am Schöneberger Ufer. Aber es hatte für Anna Papritz eben den Umweg über England gebraucht, um ihr den Weg aus diesem zurückgezogenen, stillen Leben zu weisen und sie dann eben über diesen Umweg zur Frauenrechtlerin zu machen. Und so fand Anna Papritz dann ihre Lebensaufgabe und gleichzeitig damit auch einen ganz neuen Freundinnenkreis. In der Folge blühte Anna Papritz förmlich auf. Sie lernte im Jahr 1899, also immerhin mit 38 Jahren, noch das Fahrradfahren, fuhr mit ihren neuen Freundinnen aus der Frauenbewegung auf famose Radtouren, wie sie es selber später nennen sollte. Sie machte Wandertouren, teilweise auch alleine. Und ja, man merkt richtig, Anna Papritz ist um diese Zeit wirklich bei sich angekommen. Dazu kommt, dass 1899 sich noch etwas anderes in ihrem Leben verändert hatte. Sie hat nämlich die Liebe gefunden. Und zwar in der Form der 10 Jahre jüngeren Margarete Friedenthal. Margarete Friedenthal war eine sehr wohlhabende Kaufmannstochter, die auch keine Berufsausbildung durchlaufen hatte, aber sich sehr früh in der Sozialarbeit engagiert hatte. Genauso wie Anna Papritz war sie dem Verein Frauenwohl beigetreten und dort haben sich die beiden offenbar kennengelernt. Und dass wir nun über diesen Lebensabschnitt von Anna Papritz und auch über die folgenden Jahre sehr gut orientiert sind, das hat auch einen Grund. Anna Papritz hat Tagebuch geführt. Dieses Tagebuch lagert im Berliner Landesarchiv in ihrem Nachlass. Und darin beschreibt sie relativ genau und relativ akribisch, was sie während der Zeit von 1899 und 1922 so bewegte. Sie hält fest, an welchen Veröffentlichungen sie arbeitete, was für Vorträge sie hielt, wohin sie dafür reiste, auch wohin sie in Urlaub fuhr und mit wem und wen sie dort traf, mit wem sie gerade Konflikte hatte oder auch schöne Zeiten erlebte. Nur an einer Stelle ist sie überraschend knapp. Und zwar schreibt sie Anfang 1913 den lapidaren Satz: vom 2. November 1912 bis 24. Februar 1913 dauerte meine indische Reise. Punkt. Sonst nichts. Ein Satz findet sich irgendwo im Sommer noch zum Entschluss zur Reise, ein Satz zu den Reisevorbereitungen, ansonsten wirklich gar nichts. Es sind keine Briefe und Postkarten von der Reise erhalten. In dem Tagebuch erwähnt sie auch nicht, was sie genau nach Indien verschlagen hatte, ob sie zum Beispiel zu einer Konferenz fuhr, einer Frauenkonferenz, ob sie andere Frauenrechtlerinnen dort kennenlernte. Eigentlich findet sich wirklich nichts. Es ist, als ob die Reise gar nie stattgefunden hätte. Und wenn man diese paar wenigen Sätze in ihrem Tagebuch und vielleicht noch einen Satz in einem Brief an Gertrud Bäumer überlesen hätte, dann wüsste man wahrscheinlich überhaupt nicht, dass Anna Papritz jemals 4 Monate lang in Indien war. Dass es zu dieser Reise irgendwelche Dokumente gegeben haben musste und wahrscheinlich sogar ein Reisetagebuch, das galt in der Forschung schon länger als wahrscheinlich. Auch Papritz' Biografin Kerstin Wolf vermutete das. Sie hat im Jahr 2017 eine Biografie über Anna Papritz verfasst. Und es war ja auch plausibel. Denn in der Zeit vor der Verbreitung der Fotografie war ein Reisetagebuch schlicht der einfachste Weg, Erlebtes für die Erinnerung festzuhalten. Außerdem war das Tagebuchschreiben und überhaupt das Schreiben über sich selbst, gerade im Bildungsbürgertum, eine sehr, sehr weit verbreitete Praxis. Man schrieb häufig über sich, begleitete sein eigenes Leben schreibend, verarbeitete es auch. Anna Papritz selbst führte ja auch Tagebuch, auch ein Tageskalender ist überliefert. Sie hat einen Memoirenentwurf verfasst im Jahr 1908, in dem sie ihren Werdegang als Frauenrechtlerin darlegt, gewissermaßen wie eine Art Rechenschaftsbericht. Und so ist also die Frage gewesen, warum hätte sie ausgerechnet so etwas wie eine Reise nach Indien davon aussparen sollen? Die Antwort kann man jetzt geben. Sie hat die Indienreise nicht ausgespart. In dieser Mappe nämlich, die in dem Karton zum Vorschein kam, befand sich neben diesen 5, 6 Briefen und auch einigen Fotos von Anna Papritz noch ein Stapel Papier. Und zwar waren das ungefähr 150 Seiten, maschinenbeschrieben. Es waren 18 kleine Stapel, jeweils an einer Ecke zusammengeheftet. Und ganz oben auf dem ersten Blatt stand indische Reise, Tagebuch. Und das war in der Tat das Reisetagebuch. Nicht das Original, sondern eine Abschrift. Also wie gesagt, es war ein Typoskript, das wahrscheinlich nach der Reise in Auftrag gegeben wurde. Und es trägt Korrekturmarken in Anna Papritz eigener Handschrift, ist also von ihr selber durchgesehen worden. Man mag sich jetzt vielleicht fragen, wie dieses Tagebuch ausgerechnet in den Nachlass von Marie-Elisabeth Lüders kam. Die Antwort darauf findet sich in einer Begleitkarte, die auch in dieser Mappe in dem Karton war. Und zwar war die verfasst worden von der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Dorothee von Felsen, die ebenfalls mit Anna Papritz und Margarete Friedenthal befreundet war. Dorothee von Felsen war nach dem Tod von Margarete Friedenthal im Jahr 1957 durch deren Nachlass gegangen. Dabei hatte sie das Tagebuch nebst einigen Fotos und einigen anderen Dokumenten gefunden und sie entschloss sich, dieses Tagebuch an Marie-Elisabeth Lüders weiterzuleiten, wohl wissend, dass Lüders und Papritz und Friedenthal sehr, sehr eng miteinander befreundet gewesen waren. Es kann sein, dass sie auch dabei im Sinn hatte, dass Marie-Elisabeth Lüders ja mittlerweile Bundestagsabgeordnete war und ihr Nachlass deswegen archiviert würde und das Tagebuch somit auch eine größere Überlebenschance haben würde. Aber es kann auch schlicht ein Freundschaftsdienst gewesen sein. So, was stand nun in diesem Tagebuch drin? Ich hatte ja vermutet, dass es sich bei der Indienreise der Anna Papritz um eine Studienreise in frauenrechtlerischer Mission gehandelt hatte. Also, dass Anna Papritz zum Beispiel auf eine Frauenkonferenz gefahren war oder sich dort mit Aktivistinnen traf, dass sie vielleicht auf Einladung indischer Frauenrechtlerinnen dorthin gekommen war zu einem Austausch. Dem war aber nicht so. Was aus dem Tagebuch ganz schnell hervorgeht, ist, dass diese Reise ein rein touristisches Unterfangen war. Anna Papritz und ihre Reisegefährtin Katharina Scheven, die sie auch aus der Frauenbewegung kannte, waren auf eine Art und Weise unterwegs, die durchaus schon an den bürgerlichen Individualtourismus von heute erinnert. Sie hatten 2 Reisebücher im Gepäck, ein englischsprachiges und ein deutschsprachiges. Und damit bewegten sie sich relativ unabhängig von Ort zu Ort. Es ging los in Ceylon, dann setzten sie mit dem Schiff über auf den indischen Subkontinent und es ging über Madurai, Madras, das heutige Chennai, Kalkutta, Darjeeling, weiter dann quer durch den Norden und am Ende landeten sie in Bombay, von wo aus sie wieder die Heimreise antraten. Und das ging auch ganz gut. Der Zugverkehr funktionierte reibungslos. Es gab touristische Infrastruktur, es gab Hotels, Konsulate auch, die sich damals, es gab ja noch relativ wenige Touristinnen und Touristen, für die einzelnen Reisenden auch noch durchaus verantwortlich fühlten, auch teils als Postlagerstellen fungierten. Es gab örtliche Thomas Cook-Niederlassungen und es gab natürlich Hotelconcierge, die bei der Buchung von Zugtickets zum Beispiel behilflich waren oder telegrafisch das nächste Hotel vorausbestellten. In diesem Reisetagebuch gibt Anna Papritz uns ihre Eindrücke von der Reise wieder. Und zwar relativ detailliert. Los geht's mit der dreiwöchigen Schiffspassage von Triest nach Colombo. Die haben sie mit dem österreichischen Lloyd unternommen. Dann gab es eine 10-tägige Rundreise durch Ceylon, das heutige Sri Lanka. Und dort, wie auch dann später im indischen Teil, beschreibt sie, wie die Zugpassagen oder Zugfahrten so abliefen, wie die Hotels waren, wie das Essen so war. Vom Essen war sie in der Regel nicht begeistert, weder in Ceylon noch in Indien. Und ja, sie schreibt über Landschaften, Sehenswürdigkeiten, ihre Eindrücke von Land und Leuten. Und Katharina Scheven als Reisegefährtin bekommt natürlich auch die ein oder andere Stichelei ab, insbesondere weil es zwischen den beiden gelegentlich mal so kleine Reibereien gab in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kosten und Komfort. Katharina Scheven hatte es nämlich gern ein bisschen sparsamer als Anna Papritz, was Anna Papritz dann ja zu der ein oder anderen Seitenbemerkung veranlasst. Was aber natürlich Katharina Scheven über Anna Papritz zu sagen gewusst hätte, das wissen wir natürlich nicht. Dafür bräuchten wir jetzt das Gegenstück von Katharina Scheven. Aber wer weiß, das taucht ja vielleicht auch irgendwann noch auf. Anna Papritz hat dieses Tagebuch aber nicht nur für sich selbst geführt. Ein bisschen erinnerte es mich fast an das Lesen eines Reiseblogs. Es wird nämlich ganz klar aus dem Tagebuch, dass es auch Adressatinnen hatte. Das sah man alleine schon an der Form, in der es überliefert war. Ich habe ja bereits gesagt, dass es 18 einzeln zusammengeheftete Stapel Papier waren. Und diese Stapel entsprachen den Kapiteln, die Anna Papritz von der Reise jeweils in wöchentlichen Abständen nach Hause zu Margarete Friedenthal schickte. Die wird in dem Tagebuch auch direkt angesprochen, wie auch einige weitere Freundinnen. Das heißt, es Friedenthal hatte wohl auch die Maßgabe, dieses Tagebuch an andere Freundinnen weiterzuleiten. Und so sehen wir in diesem Blog eben nicht nur Berichte darüber, was es an Sehenswürdigkeiten etc. gab, sondern auch Grüße nach Hause. Und wir erfahren, wie es Anna Papritz geht. Einige private Informationen, sehr persönlicher Natur teilweise, haben wir auch darin. Über Krankheiten, über Unwohlsein. Da fällt zum Beispiel auch auf, dass sie auf dieser Reise, die ja vor Ort eigentlich gerade mal 2-2,5 Monate gedauert hat, zweimal an Denguefieber erkrankt ist. Und wenn man nun weiß, dass das übertragende Insekt nur tagsüber sticht und Anna Papritz als wilhelminische Dame lange hochgeschlossene Kleidung trug, dann kann man da wirklich nur von einem ausgesprochenen Pech reden. Das heißt, Anna Papritz war gelegentlich auch mal müde, sie war auch mal krank, sie war auch mal grantig. Aber am Ende schreibt sie doch, wie dankbar sie war, Zitat, doch noch solch schönes Stück Welt kennengelernt zu haben. Das Tagebuch ist allerdings nicht nur ein schillernder Reisebericht einer beherzten 50-Jährigen. Ein Thema, über das wir unbedingt auch sprechen müssen, ist das Verhältnis zwischen Fernreisen und Kolonialismus und Imperialismus. Auch das wird aus dem Tagebuch sehr greifbar. Fernreisen waren ohne Kolonialismus, ohne Imperialismus nicht denkbar. Denn warum konnte eine Frau, aber auch ein Mann des europäischen oder amerikanischen Bürgertums in fremde Länder reisen, ohne mehr als des Englischen oder vielleicht noch Französischen mächtig zu sein und ohne ansonsten schon sehr viel in fremde Länder gereist gewesen zu sein und ohne viel über die Zielkultur des Gastgeberlandes zu wissen. Das ging nur, weil diese Länder eben bereits vorher mit westlicher, sprich auch kolonialer Infrastruktur durchdrungen worden waren. Ohne Fremdherrschaft keine Fernreisen. Auf die Formel kann man es eigentlich bringen. Das zeigt sich schon daran, dass die vielen verschiedenen Reiseführer, wie zum Beispiel der Meyers Reisebuch Weltreisen oder Murrays Reiseführer, ebenfalls Weltreise, beides hatten Katharina Scheven und Anna Papritz im Gepäck, außerhalb Europas und Nordamerikas nur solche Länder aufführten, in die der westliche Imperialismus und Kolonialismus bereits vorgedrungen war. Und dann profitierte das europäische, amerikanische Bürgertum selbstverständlich noch von Kaufkraftvorteilen, die sich auch wiederum aus Imperialismus und Kolonialismus ergaben. Und das sind ja nun eindeutige Vorteile, von denen das westliche fernreisende Bürgertum auch heute noch profitiert. Der westliche Imperialismus und Kolonialismus strukturierte aber nicht nur die Rahmenbedingungen vor, in denen Anna Papritz und Katharina Scheven nach Indien reisten, sondern er prägte auch die Einstellungen, mit denen die beiden unterwegs waren. Im Reisetagebuch ist das ganz deutlich erkennbar. Wir sehen, dass Anna Papritz mit einem eindeutigen Überlegenheitsgefühl unterwegs war, als Deutsche, als Europäerin und natürlich auch als Weiße. Wir sehen, dass sie rassistische Begriffe verwendete. Wir sehen viele rassistische Denkmuster ganz deutlich durch den Text durchschimmern oder teilweise auch explizit ausformuliert. Und wenn man sowas liest in einem historischen Dokument, gerade wenn es um eine Frauenrechtlerin ging, die ja auch für Emanzipation und Freiheitsrechte, zumindest für weiße Frauen in Deutschland, kämpfte, da fragt man sich ja, was macht man daraus? Wie geht man damit um? Ich denke, was eindeutig zu kurz greift, ist, dass man es quasi entschuldigend oder relativierend abtut, damit, dass sie ja in Anführungszeichen Kind ihrer Zeit war, dass das damals eben so war, dass man eben so dachte, dass das der Zeitgeist war und so weiter. Ich finde aber, dass es immer noch zu kurz greifen würde, wenn wir Anna Papritz und ihre Zeitgenossinnen und Zeitgenossen für ihre Einstellungen kritisieren, was natürlich sein muss, und dann aber zu meinen, damit sei es erledigt. Also sich dann gerade als weißer Mensch zurückzulehnen und zu meinen, damit habe ich meine rassismuskritische Pflicht jetzt getan. Sondern ich würde viel mehr gerne vorschlagen, dass wir gerade solche Dokumente auch mal zum Anlass nehmen, uns zu fragen, was sich von diesen Haltungen, Einstellungen und auch Verhaltensweisen immer noch hält, auch wenn wir vielleicht gelernt haben, andere Begriffe zu wählen. Welche Spuren davon können wir heute in zum Beispiel unserem Reiseverhalten noch entdecken? Was legen wir davon immer noch an den Tag? Und da spreche ich jetzt gerade die, ich sag mal, westlichen Menschen mit Fernreisehintergrund an. Die Touristen sind ja immer die anderen. Also, dass man eben nicht darauf schaut, wo wir ja heute so viel bewusster sind und was wir vielleicht besser machen als Anna Papritz, sondern eben genau darauf, wo wir immer noch scheitern, wo die Dekolonisierung in den Köpfen eben noch nicht stattgefunden hat. Und sich dann auch zu fragen, welche Konsequenzen man daraus vielleicht zieht. Ich denke, das sind Fragen, die wir uns durchaus stellen können und auch durchaus stellen lassen können. Und vielleicht bieten solche Dokumente aus der Frühzeit des Fernreisetourismus ja auch in dieser Hinsicht den einen oder anderen Denkanstoß. Das Reisetagebuch ist jetzt auch in Buchform erschienen. Ich habe dazu eine Einführung geschrieben, in der ich das Tagebuch noch ein bisschen mehr einordne, einerseits in die Biografie von Anna Papritz und andererseits in die schon überraschend vielfältige Reisepraxis, insbesondere fernreisender Frauen, um 1900. Ja, und es gibt auch noch ein paar digitale Zusatzinhalte auf meiner Internetseite www.biancawalter.de/Anna-Papritz, wo es noch ein paar Bilder gibt, ein paar Auszüge, ein bisschen Kartenmaterial und alles, was sonst so in der Druckausgabe keinen Platz gefunden hat. Und wenn es euch interessiert hat, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören, wenn es dann auch ein paar Auszüge aus dem Reisetagebuch hier gibt. Tschüss und bleibt mir gewogen. Das war der dritte Streifzug durch die Frauengeschichte mit der Geschichtsdolmetscherin. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Kanal und wir hören uns regelmäßig.